Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr wieder oder vielleicht auch ganz neu da seid. Willkommen bei Peter und mir. So, was haben wir denn heute unterm Arm?
Wir haben heute unseren Podcast 1, 2, 3, 123, Der Bauch lügt nicht.
Und bevor ihr erfahrt, welches Schicksal hinter diesem Titel steckt, biegen wir natürlich einmal ab in unser Mailpostfach. Peter, was hast du dir daraus gepickt?
Die Hörermail von Felix aus Hattingen. Und die ist diesmal ziemlich kurz, darum kannst du die auch mal vorlesen.
Hallo liebes Tatort-Krankenhaus-Team, ich bin Felix, 22 Jahre und studiere Jura. Und der schreibt, der Podcast hat mich so motiviert, dass ich auch als Patientenanwalt tätig werden will. Wow. Und er fragt dich, Peter, was ist da der beste Weg?
Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Was hilft, um Patientenanwalt zu werden? Also natürlich muss man das Jurastudium erstmal abschließen und dann die Referendarzeit erfolgreich absolvieren, weil wenn man Rechtsanwalt werden will, muss man zwei Staatsexamen haben. Da reicht nicht nur das erste. Ja, Patientenanwalt, man kann natürlich auch Arztanwalt werden, also auf der Behandlerseite. Es gibt etliche Kolleginnen und Kollegen, die beide Seiten vertreten. Ich habe schon mal gesagt, halte ich nicht so für glücklich. Man muss sich doch für eine Seite entscheiden. Ich glaube, dann ist man glaubwürdiger, das ist authentischer und man kann nicht immer so die Fronten wechseln. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Wir machen ja ausschließlich Patientenrecht. Wir vertreten ausschließlich Patienten. Also man sollte schon so ein bisschen ein Gefühl haben, auch für das Medizinische, da eine Neigung haben, dass man sich auch mit medizinischen Sachverhalten auseinandersetzen möchte. Das gehört einfach mit dazu. Man muss nicht Medizin studieren. Natürlich gibt es auch die Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben, also die Jura und Medizin studiert haben, bis zum Ende. Das muss man nicht unbedingt machen. Es ist natürlich hilfreich, aber setzt natürlich einen hohen Arbeitsaufwand voraus und eine längere Zeit
des Studiums im Regelfall.
Ja, ne, genau. Also das, aber es ist nicht zwingend der Fall. Man findet sich so rein. Man muss so ein Stück weit auch Psychologe sein, Psychiater, das gehört alles mit dazu. Vielleicht eher gesagt so Seelsorger, weil man hat doch mit schweren Schicksalen zu tun. Und da muss man sich auch so ein Stück weit reinfinden. Man ist oftmals so der Kummerkasten. Da muss man bereit sein, das zu sein. Und das gehört alles so mit dazu. Ne? Und dann muss man einfach praktische Erfahrungen sammeln. Und am besten zu einer Kanzlei gehen, die in diesem Bereich schon tätig ist. Ich würde jetzt nicht als Berufsanfänger anfangen und sagen, so, ich mache Arzthaftungsrecht und habe niemanden an meiner Seite, der mir das erklären kann. Okay. Weil das steht nicht in Büchern. Es gibt natürlich unzählige von Büchern. Man kann Seminare machen. Man wird ja später auch, nach 3 Jahren kann man schauen, dass man Fachanwalt für Medizinrecht wird. Und da hat man aber auch nur einen kleinen Ausschnitt des Arzthaftungsrechts. Das Medizinrecht ist ja ein sehr weites Spektrum. Ein ganz kleiner Mosaikstein ist das Arzthaftungsrecht. Also da lernt man in diesen Kursen auch nicht so viel zum Arzthaftungsrecht. Man lernt in erster Linie über die Praxis. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Aber so muss man mal beginnen. So habe ich ja auch mal begonnen vor vielen, vielen Jahren. Ich hatte übrigens jetzt im Mai mein 30-jähriges Jubiläum.
Oh, Gratulation.
Ja, du hast ja im Mai nicht dran gedacht, darum werde ich es jetzt noch mal anbringen, dass ich seit 30 Jahren
bin. Gerade ein Stück kleiner geworden.
Du das versäumt hast, ja, das ist in Ordnung. Und die Erfahrung im Arzthaftungsrecht, die kann dir keiner nehmen. Man muss aber trotzdem schauen, dass man immer wieder dabei bleibt, sich Neues anzueignen. Es gibt immer wieder neue Entscheidungen. Arzthaftungsrecht ist immer noch Richterrecht. Und was der Bundesgerichtshof entscheidet oder die Oberlandesgerichte, das muss man einfach kennen. Und darum muss man sich immer wieder mit vertraut machen. Jetzt nicht nur im Rahmen der Pflichtfortbildung als Fachanwalt. Man muss ja jedes Jahr da Pflichtfortbildungen machen. Sondern darüber hinausgehend auch, dass man das Arzthaftungsrecht und gerade die Entscheidungen des 6. Zivilsenats, das ist der Arzthaftungssenat beim BGH, die muss man schon kennen und schauen, was verändert sich vielleicht, was gibt es Neues. Und da gibt es jede Menge. Ne? Ist ja nicht umsonst so ein sehr eigenes Gebiet mit eigenen Senaten bei den Oberlandesgerichten oder bei den Landgerichten, die Kammern. Und auch beim Bundesgerichtshof gibt es wirklich einen reinen Arzthaftungssenat. Also nicht rein, die machen noch ein bisschen was anderes, aber spezialisiert auf Arzthaftung.
Also Felix, cool, dass du diesen Weg einschlagen willst und den Podcast Tatort Krankenhaus und die Ausführungen von Peter so ein bisschen als Vorbild da nimmst. Also wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem Weg und ich glaube, du hast jetzt von Peter wirklich ein paar Tipps und Tricks bekommen, die man so nicht ergoogeln kann. Deswegen gut, dass du die Frage hier gestellt hast. Viele Grüße. Und jetzt sehe ich gerade, da gibt's noch ein PS. Felix schreibt noch, wenn es mit dem schweren Studium nicht klappen sollte, kann ich immer noch Radiomoderator werden. Felix, bis gerade eben fand ich dich sehr sympathisch. An der Stelle kann ich dich nur einladen, mich mal hier im Radio zu besuchen. Dann zeige ich dir den Wahnsinn mal. Und dann wirst du wissen, dass du das ganz bestimmt nicht machen möchtest. Nein, nein, geh du mal den Weg, den du dir da vorgenommen hast. Wie gesagt, wir wünschen dir alles Gute. Und damit starten wir jetzt mal in unseren heutigen Fall, den wir euch mitgebracht haben.
Ich bin startklar und lausche deinen Ausführungen.
Ja, es gibt ja so Untersuchungen, bei denen sind wir froh, wenn die vorbei sind. Ich denke, eine Darmspiegelung gehört wahrscheinlich für die meisten dazu. Man muss erst abführen und nüchtern bleiben. Und dann ist da auch noch so ein bisschen Aufregung vor der Untersuchung. Vielleicht auch ein wenig Schamgefühl ist dabei. Und danach ist die Erleichterung natürlich besonders schön, wenn es heißt, es ist alles gut. Und genau darauf hofft auch Rudolf. Er ist 69 Jahre alt, genießt seinen Ruhestand, fährt gerne Fahrrad, kümmert sich um den Garten. Und wenn seine Enkel zu Besuch kommen, dann steht er grundsätzlich schon an der Haustür, bevor es überhaupt klingelt. Krank ist er eigentlich nie. Also natürlich mit fast 70 zwickt es hier und da und deshalb wirkt der Termin Anfang Januar auch schon fast unspektakulär. Eine Magen- und eine Darmspiegelung stehen an. Routine. Rudolf fährt morgens gemeinsam mit seiner Frau Margot in die Praxis. Sie verabschieden sich, weil Margot in der Zeit noch ein paar Dinge erledigen will. Ihr Handy ist auf laut gestellt. Sie steht auf Abruf, um Rudolf nach der Untersuchung abzuholen. Keiner von beiden ahnt, dass sie an diesem Tag nochmal dieselbe Strecke fahren werden und dass Rudolf am Abend nicht zu Hause im eigenen Bett liegen wird. Peter, über eine Darmspiegelung haben wir jetzt auch schon einige Male gesprochen, auch dass es da mittlerweile ganz tolle Methoden gibt und das Ganze bleibt natürlich ein wichtiges Thema auch.
Ja, absolut, Tanina. Das ist sehr, sehr wichtig und ich appelliere ja immer daran, dass man wirklich sämtliche angebotenen Vorsorgeuntersuchungen, zumindest die angebotenen und von der Krankenkasse bezahlten, durchführen lassen sollte, aber auch darüber hinaus, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, daran nicht zu sparen. Gerade bei einer Koloskopie, also einer Darmspiegelung, können unterschiedlichste Erkrankungen entdeckt werden, unter Umständen Darmkrebs, bevor er überhaupt entsteht. Und dabei sind schwere Komplikationen glücklicherweise selten, aber sie kommen mitunter vor.
Ja, die Untersuchung beginnt zunächst auch völlig unauffällig. Der Arzt schaut sich zunächst den Magen an. Anschließend folgt die Darmspiegelung und dabei entdeckt er unter anderem einen Polypen im aufsteigenden Dickdarm. Der Arzt entscheidet sich, ihn sofort zu entfernen. Für den Patienten ist das erstmal eine gute Nachricht. Schließlich muss er dafür keinen weiteren Termin vereinbaren. Der Polyp wird unterspritzt und anschließend abgetragen und die Untersuchung endet. Rudolf wird in den Aufwachbereich gebracht. Jetzt müsste eigentlich der entspannte Teil beginnen. Ein bisschen ausruhen, etwas trinken und dann ab nach Hause. Doch stattdessen passiert etwas, das erst einmal niemand richtig einordnen kann. Rudolf bekommt Bauchschmerzen. Nicht dieses unangenehme Druckgefühl, das viele nach einer Darmspiegelung beschreiben, sondern Schmerzen und die werden stärker. Er sagt der Assistentin Bescheid, sie schaut nach ihm und macht das, was jeder von uns wahrscheinlich erwarten würde. Sie versucht den Arzt zu erreichen. Doch der ist gerade beim Mittagessen. Auch seine Kollegen sind nach ihrer Aussage nicht erreichbar. Die Assistentin kann Rudolf nicht beruhigen, seine Schmerzen nehmen weiter zu. Trotzdem wird er ohne weitere ärztliche Untersuchung entlassen. Ehefrau Margot holt ihn ab.
Ja, bis hierhin müssen wir noch vorsichtig sein. Nicht jeder Bauchschmerz nach einer Darmspiegelung bedeutet automatisch eine Komplikation. Viele Patienten haben Luft im Darm, Krämpfe, ein Druckgefühl. All das kann auch völlig harmlos sein.
Ja, bei Rudolf gibt es aber leider keine Entspannung. Im Gegenteil, zu Hause wird jede Stunde schlimmer. Er läuft durch die Wohnung, er setzt sich, er steht wieder auf. Er findet einfach keine Position, in der es auszuhalten ist. Margot beobachtet ihren Mann besorgt, so kennt sie ihn gar nicht. Schließlich kann sie den Anblick ihres leidenden Mannes nicht mehr ertragen und ruft in der Praxis an. Der Arzt, der jetzt wieder erreichbar ist, empfiehlt, am Telefon Wärme aufzulegen. Vielleicht entspannt sich der Darm dann wieder. Rudolf versucht es mit einer Wärmflasche. Doch sie hilft nicht. Die Schmerzen nehmen weiter zu. Irgendwann reicht es Margot, sie wartet nicht mehr. Sie setzt Rudolf jetzt ins Auto und fährt zurück mit ihm in die Praxis. Ja, woran denkt ihr an dieser Stelle? Was könnte das sein, das bei Rudolf diese heftigen Beschwerden verursacht? Wir gucken, wie es weitergeht. Als Rudolf und seine Frau zum zweiten Mal an diesem Tag vor der Praxis stehen, ist von der Erleichterung nach der Untersuchung nichts mehr übrig. Diesmal geht Rudolf nicht mehr aufrecht, er hält sich den Bauch. Jeder Schritt scheint weh zu tun. Margot sagt später, sie habe in diesem Moment einfach nur gehofft, dass endlich jemand herausfindet, was mit ihrem Mann los ist. Jetzt untersucht der Arzt Rudolf zum ersten Mal nach der Darmspiegelung. Nur wenige Minuten später holt er einen Kollegen dazu. Und plötzlich fällt ein Begriff, den Rudolf noch nie gehört hat. Hautemphysem. Peter, was bedeutet das?
Also ein Hautemphysem bedeutet, dass sich Luft unter der Haut befindet. Normalerweise darf dort keine Luft sein. Und wenn ein Arzt nach einer Darmspiegelung ein Hautemphysem feststellt oder auch nur vermutet, muss er sich sofort und auch immer fragen, woher kommt diese Luft? Und eine mögliche Antwort lautet, aus dem Darm.
Ja, für Rudolf und Margot ist das in dem Moment kaum zu verstehen, aber sie spüren, jetzt scheint plötzlich doch was Ernstes hier im Raum zu stehen. Die beiden Ärzte entscheiden, dass Rudolf sofort in eine Klinik muss. Und auch jetzt passiert etwas, worüber wir später noch reden werden. Es wird kein Rettungswagen gerufen. Rudolf und seine Frau sollen mit ihrem eigenen Auto ins Klinikum fahren.
Und damit beginnt eigentlich schon die nächste Phase dieser, ich nenne es mal Geschichte. Denn wenn der Verdacht auf eine Darmverletzung besteht, ist das grundsätzlich eine Situation, die sehr ernst genommen werden muss. Ob der Transport im Privatwagen in dieser konkreten Situation medizinisch vertretbar war, darüber kann man sicherlich diskutieren.
Als Rudolf am frühen Abend die Notaufnahme erreicht, ist er inzwischen seit Stunden von Schmerzen begleitet. Er wird aufgenommen und erfährt jetzt, dass die Ärzte eine Darmperforation vermuten, also ein Loch im Darm, das möglicherweise zunächst noch teilweise verschlossen ist. Zur Sicherheit bekommt er sofort Antibiotika. Und schon bei der Aufnahme wird eine Operation in Betracht gezogen. Um kurz vor 7 abends wird ein Röntgenbild des Bauches angefertigt. Wenig später kommt der Arzt zurück und erklärt Rudolf und seiner Frau den Befund. Auf dem Röntgenbild ist freie Luft zu sehen, unterhalb des rechten Zwerchfells, außerdem rechts neben dem Dickdarm. Der behandelnde Arzt sagt, das Röntgen reicht mir noch nicht. Er möchte genauer wissen, was im Bauch passiert, deshalb ordnet er ein CT mit Kontrastmittel an. Rund eine Stunde später liegt auch das CT vor und diesmal ist das Bild noch deutlicher. Jetzt findet sich freie Luft im gesamten Bauchraum, sogar bis in den unteren Brustkorb. Außerdem beschreiben die Radiologen Luft im Weichteilgewebe der Bauchdecke, die sich bis in den rechten Leistenkanal ausbreitet. Spätestens jetzt stellt sich Rudolf wahrscheinlich dieselbe Frage wie viele von euch auch. Wenn so viel Luft außerhalb des Darms ist, muss man da nicht sofort operieren? Wir schauen, welche Entscheidung die Ärzte treffen. Die Ärzte entscheiden sich gegen eine Operation. Stattdessen erklären sie den Eheleuten, die Verletzung könne sich möglicherweise durch den Druck der benachbarten Organe von selbst wieder verschließen. Man wolle zunächst weiter beobachten. Rudolf wird auf der chirurgischen Station aufgenommen, aber nicht operiert.
Ja, und man muss jetzt weiterhin vorsichtig sein. Es gibt tatsächlich Situationen, in denen kleine Darmverletzungen konservativ behandelt werden können, also ohne Operation. Zum Beispiel dann, wenn der Patient kaum Beschwerden hat, stabil ist und die Befunde dafür sprechen, dass sich die Verletzung tatsächlich geschlossen hat.
Also für mich und für euch klingt das jetzt wahrscheinlich aber nicht mehr nach einer kleinen Darmverletzung bei ihm und er hat ja Beschwerden. Ja, und für Rudolf beginnt jetzt eine lange Nacht. Er liegt auf der Station, die Antibiotika laufen, aber seine Schmerzen hören nicht auf, sondern sie steigern sich. Gegen 11 Uhr abends hält es Rudolf kaum noch aus. Er klingelt nach dem Pflegepersonal. Und jetzt verändert sich etwas. Nicht auf den Bildern, nicht im CT, sondern bei Rudolf selbst. Seine Körpertemperatur steigt, obwohl er bereits Antibiotika bekommt.
Für Ärzte ist das immer ein wichtiges Zeichen, denn Fieber kann bedeuten, dass der Körper gegen eine Infektion ankämpft. Und jetzt entscheiden sich die Ärzte zu operieren. Und mehr noch, plötzlich ist von einer Notoperation die Rede.
Ja, es ist mittlerweile kurz nach Mitternacht, als Rudolf in den Operationssaal geschoben wird. Die Chirurgen eröffnen den Bauch und schon nach kurzer Zeit wird klar, die Situation ist deutlich schwerwiegender, als alle gehofft hatten. Die Darmverletzung ist nicht mehr das einzige Problem. Das umliegende Darmgewebe ist bereits über weite Strecken ischämisch, also nicht mehr ausreichend durchblutet. Und deshalb entscheiden sie sich nicht nur dafür, das Loch im Darm zu verschließen, sondern den betroffenen Darmabschnitt komplett zu entfernen. Als Rudolf einige Stunden später auf der Intensivstation langsam wieder zu sich kommt, weiß er gar nicht, was mit ihm passiert ist. Seine Frau weiß das genauso wenig. Noch glauben sie, dass lediglich ein Loch im Darm verschlossen wurde. Von einer größeren Darmentfernung ist keine Rede. 2 Tage nach der Operation betritt eine Pflegekraft morgens Rudolfs Zimmer. Sie möchte den Verband wechseln. Als sie den Verband entfernt, fällt ihr sofort etwas auf. Die Wunde ist gerötet. Außerdem hat sich eine Spannungsblase gebildet. Sie dokumentiert beides sorgfältig. Doch an diesem Tag wird die Wunde offenbar von keinem Arzt untersucht. Im Laufe des Tages verändert sich Rudolf weiter. Er bekommt stärkere Schmerzen. Seine Temperatur steigt und das Atmen fällt ihm schwer. Die Pflege dokumentiert eine Verschlechterung seines Allgemeinzustandes und trotzdem ändert sich zunächst nichts. Also Peter, wenn ich das jetzt alles höre, dann denke ich, also spätestens jetzt muss doch irgendwer sagen, wir schauen uns den Bauch nochmal genauer an nach diesem Eingriff.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, dass sich genau mit der Frage später auch ein Gutachter beschäftigen wird.
Und am Nachmittag kommt dann noch etwas hinzu. Rudolfs Herz schlägt plötzlich völlig unregelmäßig. Die Ärzte diagnostizieren erstmals Vorhofflimmern. Er bekommt Medikamente, die scheinen zu wirken, denn sein Herzrhythmus stabilisiert sich wieder. Am Abend ruft Rudolfs Tochter auf der Station an. Sie ist selbst Ärztin und möchte wissen, wie es ihrem Vater geht. Die Schwester verbindet sie direkt mit Rudolf. Und schon nach wenigen Sätzen erschrickt sie. Ihr Vater wirkt deutlich verwirrt. Er findet kaum Worte und scheint nicht mehr richtig zu wissen, wo er ist. Und außerdem ringt er hörbar nach Luft. Die Tochter legt auf und wählt direkt nochmal die Nummer der Klinik. Und diesmal bittet sie darum, einen Arzt sprechen zu dürfen. Doch dazu kommt es nicht. Nach den Unterlagen soll der Arzt ausrichten lassen, er mache sich keine Sorgen und selbst telefonieren möchte er nicht. In der Nacht wird Rudolf immer unruhiger. Er bekommt schließlich ein Beruhigungsmittel. Vorher wird nach Darstellung der Angehörigen keine ärztliche Untersuchung dokumentiert, um zu klären, warum Rudolf plötzlich so unruhig geworden ist. Um kurz nach 5 Uhr morgens betritt eine Pflegekraft Rudolfs Zimmer. Und was sie dort sieht, lässt sie sofort zum Telefon greifen. Aus der Operationswunde tritt Blut aus. Als sie die Bettdecke zurückschlägt, fällt ihr noch etwas auf. Rudolfs Bauch ist prall angespannt. Die Pflege alarmiert sofort den diensthabenden Anästhesisten. Der untersucht Rudolf und kommt zu einer eindeutigen Diagnose. Platzbauch. Peter, das klingt ja fürchterlich.
Und das ist es letztendlich auch. Ein Platzbauch gehört zu den schwersten Komplikationen nach einer großen Bauchoperation. Dabei hält die Bauchnaht dem Druck im Inneren nicht mehr stand. Die Bauchdecke öffnet sich wieder und das ist dann ein chirurgischer Notfall.
Ja, und der Anästhesist informiert jetzt sofort den Chirurgen, aber es passiert zunächst nichts. Also zumindest findet sich in den Unterlagen keine dokumentierte chirurgische Untersuchung unmittelbar nach der Diagnose. Rudolfs Frau schläft zu diesem Zeitpunkt noch. Sie ist zu Hause. Sie weiß nicht, dass ihr Mann wenige Kilometer entfernt um seine Gesundheit, ja, und um sein Leben kämpft. Erst gegen 7:15 am Morgen klingelt bei ihr das Telefon. Das Krankenhaus ist dran. Ihr wird mitgeteilt, dass Rudolf noch einmal operiert werden muss. Margot macht sich sofort auf den Weg in die Klinik. Als sie im Krankenhaus ankommt, ist Rudolf noch immer nicht im OP. Um 9:45 beginnt schließlich die Notoperation, fast 5 Stunden nach der Diagnose des Platzbauchs. Die Chirurgen eröffnen Rudolfs Bauch erneut. Sie entfernen das alte Nahtmaterial. Dann überprüfen sie sorgfältig die Verbindung der beiden Darmenden, die sogenannte Anastomose. Und das Ergebnis scheint zunächst beruhigend, die Verbindung ist dicht. Zumindest finden die Operateure keinen Hinweis darauf, dass dort Darminhalt austritt. Sie verschließen den Bauch erneut und Rudolf kommt wieder auf die Intensivstation. Für einen kurzen Moment keimt Hoffnung auf, doch die hält leider nicht lange. 2 Tage später steigt Rudolfs Temperatur erneut. In der Nacht verschlechtert sich sein Zustand wieder und diesmal fällt den Ärzten etwas auf, das ihnen große Sorgen macht. Aus der Drainage läuft plötzlich bräunliche Flüssigkeit. Die Darmnaht ist undicht. Wieder muss Rudolf notoperiert werden. Die Chirurgen legen ein Iliostoma, also einen künstlichen Darmausgang an. Vorübergehend, zumindest hoffen das alle. Nach diesem Eingriff beginnt für die Angehörigen von Rudolf eine besonders schwierige und besorgniserregende Zeit. Denn die Ärzte diagnostizieren ein ausgeprägtes Durchgangssyndrom mit tagelanger Desorientierung.
Ja, das ist für Familien oft besonders erschütternd. Da sitzt plötzlich derselbe Mensch im Bett, aber für Stunden oder sogar Tage scheint er ein völlig anderer zu sein. Viele erkennen ihre Kinder nicht mehr oder glauben, sie seien wieder zu Hause. Zum Glück bildet sich ein Delir, wie die Mediziner heute sagen, häufig zurück, wenn sich der körperliche Zustand dann bessert.
Ja, und so ist es zum Glück auch bei Rudolf. Er kann dann auf die normale Station verlegt werden. Der zentrale Venenkatheter wird entfernt. Auch der Blasenkatheter wird gezogen. Eine tägliche Flüssigkeitsbilanz wird nicht angeordnet. Und dabei berichten Rudolf und seine Frau immer wieder, dass ihm übel ist, dass er kaum trinken kann, dass der Bauch aufgebläht ist und dass praktisch kein Urin mehr kommt. Mehrfach sprechen sie das Pflegepersonal und auch die Ärzte darauf an und wieder verschlechtert sich sein Zustand. Wieder zeigt sich Rudolf verwirrt und erkennt teilweise, wie du es gerade schon gesagt hast, seine Familie nicht. Die Blutuntersuchung zeigt erhöhte Kalium- und Kreatininwerte. Der behandelnde Chirurg äußert gegenüber Rudolf und seiner Frau einen schweren Verdacht. Möglicherweise ein Herzinfarkt. Auch Rudolfs Tochter, die Ärztin, wird informiert. Sie weist am Telefon darauf hin, dass die Beschwerden ihrer Meinung nach zu einem schweren Flüssigkeitsmangel mit beginnendem Nierenversagen passen könnten. Doch dieser Hinweis wird zunächst nicht weiter verfolgt. Rudolf kommt erneut auf die Intensivstation. Und dort dauert es nicht lange, bis ein Internist die Ursache erkennt. Es ist nicht das Herz. Rudolfs Tochter liegt richtig. Er leidet an einem akuten Nierenversagen, ausgelöst durch massive Flüssigkeitsverluste über den künstlichen Darmausgang und schwere Austrocknung des Körpers. Erst nachdem er ausreichend Flüssigkeit und wieder zusätzliche Ernährung erhält, bessern sich seine Werte. Ja, nach Wochen im Krankenhaus beginnt für Rudolf schließlich die Rehabilitation. Er braucht monatelang Infusionen, immer wieder löst sich der Stomabeutel. Es folgen weitere Operationen. Der künstliche Darmausgang wird Monate später wieder zurückverlegt. Aber ganz gesund wird Rudolf nie mehr. Ein großer Teil seines Dickdarms fehlt und auch ein Stück Dünndarm musste entfernt werden. Ja, und bis heute leidet er unter Stuhlunregelmäßigkeiten. Er braucht regelmäßig Eiseninfusionen. Mehrere Darmspiegelungen werden notwendig. Und selbst Jahre später verliert er durch ein Geschwür an der Darmnaht immer wieder Blut. Das ist natürlich kein Zustand, den ein Patient oder eine Patientin erreichen möchte nach einer Routineuntersuchung, nach einer Magen- und einer Darmspiegelung. Peter, wir steigen direkt ein in die juristische Aufarbeitung, in die ihr gegangen seid. Und zwei Gutachter der Ärztekammer, ein gastroenterologisches und ein chirurgisches Gutachten, hat der Mandant, also in dem Fall Rudolf, schon mitgebracht. Ist das üblich? Also der hat ja schon richtig Arbeit geleistet mit seiner Familie.
Ja, das kommt gar nicht so selten vor. Ich will sagen, leider, weil das oftmals nicht so der richtige Weg ist. Also es ist sinnvoller, erst zum Patientenanwalt zu gehen und dann zu schauen, holt man ein Gutachten über die Ärztekammer, also über die Schlichtungsstellen und Gutachterkommissionen ein oder nicht. Das sollte man nicht von sich aus machen, weil dann ist erstmal mitunter das Kind in den Brunnen gefallen und nicht mehr unbedingt zu retten, wenn man dann zwei negative Gutachten bekommt. Und dann sagt vielleicht schon der Rechtsschutzversicherer, ja, da ist ja keine Erfolgsaussicht, da übernehmen wir gar keinen Anwalt. Also das ist nicht so das Klügste. Das machen manche Mandanten, weil sie von einem befreundeten Arzt, von einem nachbehandelnden Arzt den Tipp bekommen haben, geht doch mal dahin. Das ist aber immer derselbe Tipp, weil die Ärzte, das ist jetzt kein Vorwurf, aber die empfehlen quasi immer ihre Standesvertretung, also die Ärztekammer geht auch dahin. Andere Möglichkeiten kennen sie kaum und darum wird dem manchmal Folge geleistet. Halte ich nicht für klug, also lieber erst zum Anwalt gehen und dann kann man das Verfahren immer noch dort machen. Das ist auf jeden Fall sinnvoller.
So, jetzt hattet ihr aber die beiden Gutachten schon. Die werdet ihr eingesehen haben und nicht in die Tonne gekloppt haben. Haben die denn Fehler entdeckt?
Ja, die haben Fehler entdeckt und zwar war ein Fehler, dass diese Abschlussuntersuchung unterlassen worden ist. Das wurde seitens des einen Gutachters und auch seitens der Gutachterkommission als Fehler angesehen. Aber wir wissen ja, im Arzthaftungsrecht ist nicht allein der Fehler maßgeblich, der muss auch kausal zu einem Gesundheitsschaden geführt haben. Und da sagt die Gutachterkommission, ja, das war ein Versäumnis, das war ein Fehler, Aber der hat keine Folgen gezeitigt. Also auch wenn der Fehler nicht gemacht worden wäre, wäre der Verlauf genau identisch gewesen. Es gibt hier keinen gesundheitlichen Schaden durch dieses Versäumnis der Abschlussuntersuchung. Und dann ist man nicht im Bereich der Haftung. Der Fehler allein reicht nicht aus. Und das ist was ganz Wichtiges im Arzthaftungsrecht, was vielen erstmal klar werden muss. Das muss ich sehr häufig auch Mandantinnen und Mandanten erklären, die sagen, das hat er doch falsch gemacht.
Ja, ich stehe hier gerade genauso.
Genau, aber wenn das keine Auswirkungen hat, der Fehler, wenn der keine Auswirkungen hat, dann haftet der Arzt nicht. Fehler darf man machen. Ne, wenn die sich nicht im Gesundheitsschaden dann auswirken, dann haftet man nicht.
Aber Rudolf hatte doch einen Gesundheitsschaden.
Ja, aber der wäre auch eingetreten, wenn die Abschlussuntersuchung gemacht worden wäre. Und der Schaden, der eingetreten ist in diesem Bereich, der war eine Komplikation und beruht nicht auf einem ärztlichen Fehler. Was die weitere Behandlung von Rudolf anbelangt, da sagt die Gutachterkommission, das war teilweise behandlungsfehlerhaft, weil es gab ja das Nierenversagen, du hattest es angesprochen, und dadurch ist Rudolf ein zumindest vorübergehender Schaden, also kein Dauerschaden, aber ein Schaden an der Gesundheit für einen gewissen Zeitraum entstanden. Er hatte ja dann Schwierigkeiten beim Wasserlassen und auch Schmerzen. Und das ist aber ein Schaden, der dann nach einer Zeit wieder abgeklungen ist und nicht mehr vorhanden war. Da sagt die Gutachterkommission, das war fehlerhaft. Gut, das hatten wir jetzt in Händen. War nicht allzu viel. Wir haben ja eigentlich nur diesen vorübergehenden Schaden, leider nicht den Dauerschaden und die weiteren Komplikationen, die vielen Operationen, die er hat über sich ergehen lassen müssen. All das waren keine Schäden, die auf einen Fehler zurückzuführen sind. So zumindest die beiden Gutachter der Gutachterkommission. Wir haben das trotzdem dann zum Anlass genommen, da uns rauszupicken, was uns oder dem Mandanten vorteilhaft ist. Das ist so eine selektive Vorgehensweise, die aber normal und auch berechtigt ist. Die wird ja auf der Gegenseite genauso angewandt. Und haben dann ein Anspruchsschreiben gefertigt, gerichtet an beide Beschuldigten, an die chirurgische Seite und die gastroenterologische Seite. Ja, wie nicht anders zu erwarten, wurde es von beiden Seiten abgelehnt und wir mussten wieder klagen. Das haben wir dann auch getan vor dem zuständigen Landgericht. Und jetzt will ich da mal was ins Feld führen, was mich immer sehr ärgert. Das hat sich unheimlich Zeit gelassen, einen Beweisbeschluss zu erlassen. Normalerweise regen wir immer mit Einreichung der Klage an, dass ein Beweisbeschluss, sprich die Einholung eines Gutachtens oder in dem Fall hier zwei Gutachtens veranlasst wird. Und das kann eigentlich relativ schnell gehen seitens des Gerichts. Aber hier sind 18 Monate insgesamt vergangen, bis dieser Beweisbeschluss erlassen wurde. Also 1,5 Jahre, bis überhaupt mal irgendwas passiert ist. Vorher wurde natürlich immer hin und her geschrieben. Die Anwälte schreiben einmal für den Gastroenterologen, einmal für den Chirurgen. Und wir schreiben zu beiden was. Dann gibt es Stellungnahmen hier, Stellungnahmen da. Aber trotzdem hätte man das deutlich seitens des Gerichts verkürzen können.
Aber irgendwann muss ja mal was bei rumgekommen sein nach diesen langen 18 Monaten.
Genau, es wurden ja zwei Gutachter dann beauftragt und nach nochmal fast so langer Zeit lagen dann auch die Gutachten vor. Hier war es so, dass der Chefarzt aber eine Assistenzärztin beauftragt hatte, das Gutachten zu erstellen. Und das war ausgeschlossen. Das geht nicht. Also im Regelfall kann man keine Assistenzärztin beauftragen, ein Gutachten zu erstellen. Das haben wir dann gerügt, weil das Gutachten auch entsprechend negativ ausgefallen ist.
Muss er das kennzeichnen? Also muss er sagen, hier, das hat alles meine Assistenzärztin ausgearbeitet?
Ja, das muss er kennzeichnen und das hat er auch gemacht. Aber das ist natürlich da nicht ausreichend. Ne? Auch der eigentliche Sachverständige, der dann auch später vor Gericht auftritt und angehört wird, der muss immer sich ein eigenes Urteil bilden und muss das Gutachten auch entsprechend unterzeichnen aufgrund eigener Urteilsbildung. Das muss schon klar sein. Ne? Also es darf nicht so sein, dass er einfach nur seinen Hans Wilhelm drunter setzt, ohne sich damit befasst zu haben. Obwohl es natürlich in der Praxis, und ich glaube, da trete ich keinem zu nahe, oftmals vorkommt, dass es, wenn überhaupt mal, summarisch gelesen wird oder vielleicht auch gar nicht gelesen wird und einfach unterschrieben wird. Das gibt es in der Praxis, das weiß ich auch. Das sollte aber nicht die Regel sein, sollte an sich gar nicht sein, aber leider ist das mitunter der Fall. Hier ist zumindest gekennzeichnet worden, dass die Assistenzärztin das gemacht hat. das muss nicht deswegen schlechter sein. Manchmal ist das vielleicht sogar besser, dass die sich mehr reinkniet als der Chef selber und mehr Zeit investiert. Aber es reicht rechtlich nicht aus. Und darum musste ein neues Gutachten erstellt werden, diesmal vom Chef selber. Danach gab es nochmal zwei Ergänzungsgutachten, weil wir Stellungnahmen abgegeben haben zu den beiden Gutachten, weil wir damit nicht einverstanden waren. Dann gab es Ergänzungsgutachten. Und so ging die Zeit ins Land und es waren jetzt mittlerweile schon mehr als 4 Jahre vergangen. Ne? Also wieder mal, um Gefühl zu bekommen, wie lange das dauert. Wir sind noch in erster Instanz. Und was sich dann ereignet hat, was einfach auch problematisch ist, in der Zeit, in diesen 4 Jahren, ist Rudolf leider dement geworden. Mhm. Also er war nicht mehr verhandlungsfähig, er war zum Termin, zur mündlichen Verhandlung, die dann nach mehr als 4 Jahren anberaumt worden ist, geladen worden. Aber wir haben dann einen ärztlichen Attest vorgelegt, dass er der Verhandlung nicht mehr folgen kann. Er war an sich sonst noch geschäftsfähig, ne, und Prozess, aber er war nicht mehr verhandlungsfähig. Und dann wurde er auch befreit, dass er nicht zum Termin kommen muss. Wer kommen musste zum Termin, war aber ich. Die Anwälte müssen immer kommen und auch die Sachverständigen, weil deren Anhörung immer von einer Seite, meistens von der Patientenseite, beantragt wird. Und die sind dann natürlich auch gekommen. Und ja, was haben die gesagt? Die sagten, dass keine Fehler festgestellt werden konnten. Ich weiß noch, das waren beides Direktoren einer Universitätsklinik, also ganz oben angesiedelt, die Chefin und der Chef einer jeweiligen Abteilung. Da ist eh immer schwer dran zu kommen, weil denen immer sehr viel Kompetenz, die auch haben, zugestanden wird. Und da wird meistens weniger hinterfragt als jetzt bei einem Gutachter, der, das ist überhaupt nicht abschätzig gemeint, bei irgendeinem Regionalkrankenhaus tätig ist. Das macht immer schon noch einen Unterschied, ne? Auch wenn man sich das vielleicht nicht eingestehen will als Richter. Das ist aber so, ne? Also Universitätsdirektoren, was die sagen, ist mehr oder weniger Gesetz, obwohl das oftmals auch nicht der Fall ist. Aber so ist einfach die Auffassung der Gerichte. Und ja, was haben die gesagt? Sowohl die Indikationsstellung als auch der zeitliche Ablauf der Diagnostik und der operativen Versorgung entsprachen dem medizinischen Facharztstandard. Die eingetretenen Komplikationen, insbesondere die lokale Peritonitis, also der Platzbauch, die Anastomoseninsuffizienz sowie die vorübergehende Nierenfunktionsstörung stellen bekannte Risiken bzw. Komplikationen des Krankheitsverlaufs dar und wurden jeweils rechtzeitig erkannt und auch fachgerecht behandelt. Also alles richtig gemacht. Dann haben sie aber noch ausdrücklich ausgeführt, dass auch ein früheres ärztliches Eingreifen, da haben wir ja angesetzt, das musste doch alles früher passieren oder eine frühere Operation stattfinden. Mhm. Das hätte auch am weiteren Verlauf nichts geändert. Es wäre genauso gekommen, wie es letztendlich gekommen ist. Also diese zeitliche Verzögerung, die war hinnehmbar und hat am Gesamtergebnis nichts geändert. Da wurden uns natürlich so der Boden unter den Füßen ein Stück weit weggerissen, weil das war ja der Ansatzpunkt noch des Gutachters der Gutachterkommission. Mhm. Aber auch der wurde uns genommen. Also wir hatten so
wenig... Ihr standet da mit ganz leeren Händen jetzt.
Ja, also wenig bis eher gesagt nichts in den Händen. Wir hatten ja nichts, wo wir ansetzen konnten. Daher kam es, wie es kommen musste. Das Gericht hat dem auch gefolgt. Wir konnten da nichts mehr hingegensetzen. Und die Klage wurde abgewiesen. Wir haben dann noch Fristwarenberufung eingelegt. Das macht man manchmal, wenn man das nochmal prüfen möchte. Wir haben dann die Gegenseite gebeten, sich nicht zu bestellen. Warum macht man das? Warum bittet man die Gegenseite, sich nicht zu bestellen? Weil wenn die sich bestellt und sagt, wir sind auch im Berufungsverfahren für die Arztseite tätig, dann entstehen weitere Kosten. Weil das löst wieder einen Gebührenanspruch aus. Und darum bittet man die Gegenseite oft, sich nicht zu bestellen. Und 98% aller Kolleginnen und Kollegen halten sich daran. Es gibt so ein paar schwarze Schafe auch in der Anwaltschaft, die sich dann trotzdem bestellen, weil sie das einfache Geld einfach mitnehmen wollen. Ich halte das für ein Unding. Das gehört sich nicht. Aber leider hat sich das in den letzten Jahren auch so herausgestellt, dass vielleicht manche wirtschaftliche Not haben. Und damit will ich das mal begründen und dann sich einfach bestellen, trotz der Bitte, das nicht zu tun. Und wenn der Mandant dann keine Rechtsschutzversicherung hat, muss er die Kosten auch noch tragen. Also das gehört sich einfach nicht, aber leider halten sich manche schwarzen Schafe nicht daran. Das ist rechtlich legitim, Sie können sich bestellen, das ist ja eine Bitte, der man nicht folgen muss. Sonst müsste man einen Vertrag schließen über Nichtbestellung, um das juristisch wasserdicht zu machen. Macht aber kein Mensch. Darum reicht im Regelfall auch die Bitte aus. Aber es kommt so ein-, zweimal im Jahr vor, dass sich jemand dann trotzdem bestellt. Das ist wirklich ärgerlich für den Mandanten, der selber die Kosten zu tragen hat. Ärgerlich auch für den Rechtsschutzversicherer. Gerade wenn das jetzt zwei Anwälte sind, verschiedene Ärzte sind verklagt und dann oder mehr Anwälte noch und die bestellen sich alle, dann entstehen erhebliche Mehrkosten, weil wir haben nachher dann die Berufung zurückgenommen. Wir haben geprüft und gesagt, nein, wir kommen da nicht dran. Das ist das Sinnvollste, die Berufung zurückzunehmen. Und die Kollegen hatten sich in dem Fall auch noch nicht bestellt, sodass die weiteren Kosten da auch nicht angefallen sind. Aber letztendlich mussten wir sagen, ja, wir hatten in der Sache, obwohl es erstmal so wirkte, dass man Erfolg hat, das war doch zu spät, da hätte mehr in diese oder andere Richtung gemacht werden müssen. Nein, da war kein Drankommen und die Klage ist abgewiesen worden und die Berufung zurückgenommen.
Und damit ist die Sache erledigt. Punkt dran und das war's.
Sogar Ausrufezeichen. Leider außer Spesen nichts gewesen. Zum Glück war Rudolf rechtsschutzversichert und hatte dann keine Kosten zu tragen. Wenn er Selbstzahler, sogenannter Selbstzahler gewesen wäre, dann hätte er die Kosten zu tragen gehabt. Das ist auch immer eine Überlegung, bevor man in eine Klage geht. Wie können die Kosten einen letztendlich belasten? Und da muss man immer mit seinem Anwalt drüber sprechen, was kann da im Worst Case, im schlechtesten Falle auf mich zukommen.
Man bleibt jetzt zum Ende des Falls so ein bisschen bedröppelt hier zurück. Wahrscheinlich geht's euch auch so, aber wir haben euch ja auch gesagt, natürlich gibt es auch diese Fälle. Peter, du hast gesagt, das kommt auch gar nicht so selten vor, dass wir hinterher nicht über irgendwelche Schadenssummen sprechen, sondern dass ein Fall einfach auch mal so endet. Und das war der Fall von Rudolf für heute. Ihr wisst, dass ihr unsere Folgen Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, jetzt auch auf Campfire hören könnt und euch direkt mit Kommentaren in die Folgen einklinken könnt. An bestimmten Stellen sagen könnt, das fand ich gerade gut, das habe ich nicht verstanden, das kommentiere ich, da ist mir was Ähnliches passiert. Also wir sind auf Campfire mit euch zusammen, kommunikativ, interaktiv und wollen mit euch uns noch mehr zusammen connecten. Und deswegen finden wir das super. Wir haben gerade mal so ein bisschen geguckt. Auf Campfire geht schon richtig die Post ab bei Tatort Krankenhaus. Ihr kommentiert unsere Folgen und schließt euch da ein bisschen zusammen. Großartig, weiter so. Empfehlt es auch gerne weiter. Und ganz sicher sind wir dann auch nächste Woche Donnerstag wieder mit einer neuen Folge. Überall, wo man Podcasts hören kann und auch auf Campfire.
Das ist kostenlos. Holt euch gerne die App und habt da die Möglichkeit, auch untereinander euch auszutauschen. Das geht ja sonst nicht. Sonst schreibt ihr uns ja nur an und wir antworten darauf. Da kann man sich untereinander austauschen. Man hat vielleicht Erfahrungen in jedem oder diesem Gebiet gemacht und kann sagen, Mensch, mir hat geholfen bei Morbus Sudeck jenes und dieses oder diese Selbsthilfegruppe ist gut. Und ja, da ist einfach so Kommunikation auch untereinander möglich. Und das ist das Besondere. Ja, schaut doch mal rein. Und das ist, glaube ich, eine spannende Sache. Jetzt tatsächlich und final und für heute Schluss und damit
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.